Inforadio Podcast.
Am Mikrofon begrüßt Sie Jakob Bauer. Wie ist das eigentlich, wenn man den Film, auf den man jahrelang hingearbeitet hat, in einer solchen Zeit ins Kino bringen muss? Hier in Deutschland stellt sich die Frage momentan nicht, die Kinos haben sowieso dicht. Aber in den USA haben manche Häuser weiterhin geöffnet und da kommen auch tatsächlich neue Filme ins Kino. Wir haben mit einem frustrierten Regisseur über seine Erfahrungen dazu gesprochen. Das ist Thema in Abgedreht, genauso wie absurd komische Situationen, zu denen es während Corona am Filmset kommen kann. Wir starten aber mit den Streaming-Tipps der Woche. Anna Wollner stellt sie vor.
Das sonntägliche Lagerfeuer der Nation wird 50, der Tatort. Passend zum Jubiläum und der Einführung des neuen Bremer Ermittlerteams im Jahr 2021 gibt es in der ARD-Mediathek eine Mockumentary, How to Tatort.
Ich glaube, wir sind wirklich das erste Tatort-Team, was begleitet wird bei so einem spannenden Prozess von Teambuilding. Das finde ich toll, ja.
Im Stile einer fiktionalen Dokumentation begleiten die 6 10-minütigen Folgen die neuen Schauspieler im Krimi-Flaggschiff beim Teambuilding mit Hindernissen. Luise Wolfram, Jasna Fritzi-Bauer und Dar Salim frotzeln sich am Anfang noch gegenseitig, müssen sich dann aber schnell verbünden gegen einen überarbeiteten Regisseur und aus dem Nichts auftauchende Tatortkommissare, die ungefragt gute Ratschläge erteilen.
Ihr fragt euch sicher, was macht die Schutt im glanzlosen Bremen? Sollte die nicht irgendwo vor der Kamera stehen? Oder auf der Bühne von einer großen internationalen Preisverleihung? Ja, natürlich, das sollte sie. Aber es war mir ganz wichtig, unsere 3 Neuzugänge persönlich zu begrüßen.
Die Miniserie ist kein Tatort, auch wenn es 3 Mordanschläge gibt, sondern ein selbstironisches und überspitztes Making-of. Von so viel Leichtigkeit und Mut, über sich selbst zu lachen, könnten sich andere Ermittlerteams gerne eine Scheibe abschneiden. How to Tatort in der ARD-Mediathek.
My name! It's Captain John Brown, and I am here in the name of the great...
Ethan Hawke brilliert in der mehr als ungewöhnlichen Serie The Good Lord Bird als John Brown. Brown war einer der berühmtesten Kämpfer gegen die Sklaverei in Amerika und vermeintliche Schlüsselfigur kurz vor dem amerikanischen Bürgerkrieg. Basierend auf dem gleichnamigen Roman von James McBride wird hier aus der Perspektive eines jungen Sklavenjungen, der von Brown befreit, aber irrtümlicherweise als Mädchen gehalten wird, vom Vorabend des Bürgerkrieges erzählt. Nicht als klassisches Drama, sondern als Satire, getarnt als Western. Schmutzig, dreckig, doppelbödig und mit krudem Humor, unterhaltsam und unkonventionell. The Good Lord Bird, abrufbar auf Sky. Ganz andere, düstere Töne schlägt die Serie Wasteland an, ein Sittenporträt aus dem tschechisch-polnischen Grenzgebiet, eine HBO-Europe-Produktion aus dem Jahr 2016. Im tschechischen Dorf Pustina ist die Arbeitslosenquote enorm hoch, die einzige Fabrik ist dicht, das Dorf soll dem Erdboden gleichgemacht werden und dem Kohletagebau weichen. Mitten hinein in diese für die Bewohner aussichtslose Situation platzt die nächste Katastrophe. Die 14-jährige Misha verschwindet eines Tages spurlos, kommt nach der Schule nicht nach Hause. Schnell ist klar, ein Verbrechen ist geschehen. Die Frage nach dem Wer hat es getan, zeigt die Abgründe im Dorf. Die 8 Folgen zeichnen das ernüchternde Porträt einer Gegend, die zum Aufgeben gezwungen wurde und stellt die existenzielle Frage, wie weit Menschen bereit sind zu gehen, wenn es um ihr eigenes Überleben geht. Wasteland in der ARD-Mediathek. Vor allem kalt ist es in der ARD-Dokumentation Expedition Arktis. Ein Jahr lang hat ein Kamerateam mit High-End-Ausstattung auf dem modernen Forschungseisbrecher Polarstern 300 Wissenschaftler aus 20 Nationen auf der größten Arktis-Expedition aller Zeiten begleitet. Die Forscher wollen mit zahlreichen Datenmessungen herausfinden, wie weit der Klimawandel wirklich fortgeschritten ist. Für den Zuschauer ist es eine 90-minütige Reise in eine andere Welt, die manchmal sogar wirkt wie ein anderer Planet. Eine Welt, die es so bald nicht mehr geben wird. Dem Team sind nicht nur spektakuläre Aufnahmen gelungen, es ist gleichzeitig auch ein Zeitzeugnis. Denn so wie hier wird die Arktis nie wieder aussehen. Absolut spektakulär und tragisch zugleich. Expedition Arktis in der ARD-Mediathek.
Die Streaming-Tipps der Woche mit Anna Wollner. Ja, wir schauen Streams, weil die Kinos in Deutschland ja zu haben. In den USA im Gegensatz haben einige Häuser noch geöffnet und da kommen dann tatsächlich auch neue Filme in die Kinos. Zum Beispiel diese Woche ein neuer Film mit Nicolas Cage, der heißt Chiu-Chitsu und der kommt vom Regisseur Dimitri Logothetis und Hand aufs Herz, wäre das ein normaler Kinoherbst. Chiu-Chitsu wäre wohl nur einer unter vielen B-Movies. Jetzt aber hat der Film eine Ausnahmeposition. Er ist einer der wenigen Filme, die tatsächlich in den amerikanischen Kinos starten, die sich auf dieses ausgetrocknete Feld namens Kinomarkt wagen. Unsere Hollywood-Korrespondentin Katharina Wilhelm hat mit Dimitri Logothetis darüber gesprochen. Every 6 years causes a portal. But when it's
open. Es geht um Außerirdische, die mittels asiatischer Kampfkunst besiegt werden müssen. Solides Popcorn-Kino für Actionfans. Kein Oscar-Preisträger vielleicht, aber immerhin einer von wenigen Filmen, die derzeit überhaupt ins Kino gelangen. Doch es ist fraglich, ob er von vielen Menschen gesehen wird, sagt auch dessen Regisseur Dimitri Logothetis im ARD-Interview. Das ist die Schlüsselfrage. Können die Menschen ins Kino gehen? Ich drehe alle meine Filme mit der Vorstellung im Kopf, dass sie erst auch einmal im Kino landen. Doch die Realität ist, viele Kinos in den USA sind noch immer oder wieder geschlossen. Das ist nicht nur für das Kinopublikum beklagenswert, sondern ein finanzielles Desaster, vor allem für die großen Studios, weiß auch Regisseur Logothetis.
You know, the major studios, their biggest problem is that when they make a movie for $200 or $300 million.
Das größte Problem für die Studios ist, dass wenn sie einen Blockbuster für 200 oder 300 Millionen US-Dollar drehen, so viel kosten die Filme mittlerweile, deren Einnahmen noch immer viel an den Kinos hängen. Und die Milliardeneinnahmen an den Kinokassen wird es in den nächsten 2 bis 3 Jahren einfach nicht geben. Aus diesem Grund wurden Blockbuster wie der neue James-Bond-Film Keine Zeit zu sterben oder jüngst die Neuverfilmung des Science-Fiction-Films Dune, der Wüstenplanet, ins kommende Jahr verschoben. Dann hofft man auf mehr geöffnete Kinos und höhere Einnahmen.
Mein Leben ist nicht so verlaufen, wie Sie vielleicht denken.
Für die Comic-Verfilmung Wonder Woman 1984 wurde nach langem Hin und Her ein Mittelweg gefunden. Es bleibt beim Kinostart an Weihnachten, doch gleichzeitig erscheint der Film auf der Streaming-Plattform HBO Max. Das wiederum ist ein riesiges Problem für alle Kinobetreiber, denn die Coronavirus-Krise hat den Trend zum Streamen ohnehin verstärkt. Die Vereinigung der Kinobetreiber in den USA hat sich bereits an den amerikanischen Kongress gewandt, mit der Bitte um 15 Milliarden US-Dollar an Hilfen für ihre Industrie. Die Sorge ist, dass sie das Jahr 2020 nicht überleben, wenn es weitergeht wie bisher. In mehrfacher Hinsicht wächst der Druck auf die Lichtspielhäuser. Entweder verdienen sie durch Schließungen kein Geld, es sind keine Filme da, die das Publikum anlocken, und die großen Studios drängen darauf, Vereinbarungen zu ändern, wonach die Kinos das exklusive Vorführrecht nur noch für wenige Wochen innehaben. Universal hatte bereits mit der weltweit größten Kinokette AMC einen entsprechenden Deal abgeschlossen. Nun kommt auch noch Cinemark dazu. Beide Kinounternehmen haben zugestimmt, dass sie Filme von Universal nur noch rund 2 Wochen exklusiv zeigen können. Danach kann das Studio die Filme beispielsweise als Video on Demand, also Bezahlvideo, anbieten. Von solchen Entwicklungen ist Regisseur Dimitri Logothetis nicht begeistert.
You'd be surprised how many people around the world really don't have access.
Man ist überrascht, wie wenig Menschen auf der Welt dann doch keinen Zugang zu Downloads oder Streaming haben. Diese Leute gehen eigentlich ins Kino. Wann und wie sein Film Jiu-Jitsu in die deutschen Kinos kommt, das ist übrigens noch unklar.
Bestandsaufnahme Hollywoods in der Corona-Krise. Katharina Wilhelm berichtete. Vom wassertretenden amerikanischen jetzt zum genauso ramponierten deutschen Film. Es wurde dieses Jahr ja trotz Corona gedreht, das aber unter, ja, teilweise doch recht abenteuerlichen Bedingungen. Ein Liedchen davon singen können die Schauspieler Gisa Flake und Knut Riepen. Die haben einige absurde Situationen am Filmset erlebt. Das haben sie RBB-Reporterin Christine Degau erzählt.
Ich habe das Gefühl, 2020 ist schon 5 Jahre lang irgendwie. Also es fing sehr gut an. Ich hatte sehr viel zu tun und dann... Es gab so Gerüchte, also noch darf man drehen, will man aber überhaupt noch drehen? Also weil selbst wenn eine Produktion weiterdreht, wie ist denn das eigentlich für uns persönlich, wenn wir jetzt krank werden? Und dann war ganz viel Unsicherheit.
Diese Unsicherheit ist geblieben. Auch wenn sich inzwischen viel normalisiert hat, für Schauspieler sind es schwierige Zeiten. 5 Produktionen sind Gisa Flake dieses Jahr weggebrochen. Ihr Freund Knut Riepen hat 40% seines Auftragsvolumens verloren. Angewiesen auf Aufträge sind Schauspieler und Schauspielerinnen abhängig von Produktionsfirmen und ihrem Umgang mit Corona.
Aber ich muss sagen, in 99% der Fälle ist es top und es wird sich wirklich darum gekümmert. Aber mein Freund, der hatte mal die schöne Gelegenheit, dass er auch in einem Auto sitzen musste. Das waren, wie viele Leute waren?
Wir waren zu viert auf der Rückbank und vorne waren noch die beiden Kommissare. Das heißt, wir waren zu sechst im Auto und im Kofferraum war noch der Tonmann.
Und da greift eine Regel, die magische Regel. Ja? 15 Minuten darf man angeblich in einem geschlossenen Raum unter 1,5 Meter
intensiven Sprechkontakt haben.
Warum erst ab Minute 16 das Coronavirus sich überlegt, aha, jetzt aber, verstehe ich nicht ganz.
Aber, sagen beide unisono, diese Regel sei an jedem Set üblich. Alles Weitergehende bleibe mehr oder weniger den Produktionsfirmen und Sendern überlassen. Die einen testen nur die Darsteller und nicht das Restteam, die anderen nur die wichtigen Sprechrollen der jeweiligen Szenen, wieder andere testen jeden, der ans Set kommt. Viel aber hängt davon ab, wie teuer und aufwendig die jeweilige Produktion ist, ob Spielfilm oder Serie, Fernsehen oder Kino.
Das Problem ist, es gibt Tipps und es gibt Hinweise und es gibt ganze Bücher, wie die Produktionen sich zu verhalten haben, aber es sind mehr oder weniger Vorschläge. Es sind keine klaren Regeln.
Gisa Flake wurde im September für ihre Rolle in der Komödie Sag du es mir als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Sie ist gut im Geschäft, macht Kabarett, spielt Theater, hat zusammen mit Knut Riepen gerade ein Drehbuch verkauft und in den nächsten Wochen steht sie in 4 Produktionen vor der Kamera. Ihr Eindruck? Der Druck ist groß. Solange es noch geht, wird gedreht, was möglich ist. Manche Merkwürdigkeit hat sie in den letzten Monaten erlebt. Einmal sollte sie vor den Dreharbeiten 2 Wochen in Quarantäne gehen, unbezahlt. Bei einem anderen Projekt war keiner der Statisten im gefüllten Raum auf Corona getestet. Dann wieder verlangte man, sie solle auf ihre Gage verzichten. Überhaupt, Gagenverhandlungen gibt es ohnehin nicht mehr.
Ich glaube, jede Firma hat einfach einen erheblichen finanziellen Mehraufwert durch Masken, Spuckschutze, viel mehr Fahrten als sonst, weil die Schauspieler in der Regel auch getrennt gefahren werden. Und natürlich auch die ganzen Tests. Also ich habe nach 20 Tests aufgehört zu zählen. Ich glaube, bei Gisa sind es weit über 30.
Auch wenn Schauspieler und Schauspielerinnen generell durch das Fördernetz fallen, ihnen niemand sagen kann, wie es weitergeht, Gisa Flake und Knut Riepen sind zuversichtlich.
Filme machen während Corona? Schwierige Sache. Christine Deggau berichtete. So, und nach den ganzen Blicken hinter die Kulissen setzen wir uns jetzt nochmal vor die Leinwand. Es gibt so viel zu entdecken. Zum Beispiel das Afrik-Kamera-Festival in Berlin. Das findet noch bis zum Sonntag im Stream statt. Meine Kollegin Lisa Spörri hat in das Programm reingeschaut, in dem Filme vom afrikanischen Kontinent zu sehen sind, und ist ziemlich angetan.
Unter dem Titel Urbanes Afrika, urbaner Film, Politik und Revolution stehen in diesem Jahr gesellschaftliche Umbrüche, Protestbewegungen gegen autoritäre Regime und die koloniale Aufarbeitung auf dem Kontinent im Fokus. Denn immerhin feiern insgesamt 17 afrikanische Staaten dieses Jahr 60 Jahre Unabhängigkeit. Allein ein Blick in die Trailer verrät, dass das Festivalprogramm genauso vielfältig und unterschiedlich ist wie die Kulturen und Lebensrealitäten der einzelnen Länder selbst. Von der aus Archivmaterial und Zeitzeugenberichten bestehenden Dokumentation der Aufstände in Madagaskar 1947 gegen die französische Kolonialherrschaft, über die Begleitung einer algerischen Aktivistin bei der Revolution of Smile im vergangenen Jahr, bis hin zu einer surrealen Reihe von Todesfällen in der angolanischen Metropole Luanda, verursacht durch eine Serie von Klimaanlagen, die plötzlich von den Wänden stürzen. Vertreten sind Dokumentationen, Spiel- und revolutionäre Kurzfilme unterschiedlichster Genres. Darunter viele bereits international ausgezeichnete Filme. Der Verein Tout Couleur hat das Festival ins Leben gerufen, um auch die kulturelle und künstlerische Vielfalt des afrikanischen Kontinents in unserer Hauptstadt zu repräsentieren. Denn Afrika ist nicht nur ein Krisenherd, sondern hat auch eine pulsierende Kunst- und Filmszene, auf die es sich zu blicken lohnt.
Das Afrikamera Festival, eigentlich im Kino Arsenal, jetzt eben im Stream und eine gute Gelegenheit, die hier wenig bekannte afrikanische Filmszene zu entdecken, meint meine Kollegin Lisa Spöri. Und das war's mit Abgedreht für heute. Mein Name ist Jakob Bauer. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Inforadio Podcast.